Deutschlandfunk Interview. Andrew Ullmann ist Arzt, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Würzburg. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Heinemann.
Herr Ullmann, haben Sie schon einen Termin zum Haareschneiden?
Nein, noch nicht. Aber ich brauche es dringend. Ich sehe aus wie in den 80er Jahren. Ich warte nur darauf, dass es die 70er Jahre gibt, dann habe ich einen Zopf hinten.
Wobei die 80er Jahre ja nicht die schlechtesten waren.
Nein, das waren schöne Zeiten, da war ich Student.
Na denn, Haare schneiden ist wieder erlaubt. Was erwarten Sie von dem Gespräch der Bundes- und der Landesregierung am kommenden Mittwoch?
Ich erwarte immer viel von diesen Besprechungen, nur ich bin die letzten Monate immer nur wieder enttäuscht worden. Denn drei Punkte müssen dringlich angegangen werden und es darf nicht wieder zur Verzögerung kommen und auch vor allem darf es nicht dazu kommen, dass jedes Land wieder sich alleine entscheidet, in welche Richtung sie marschieren will. Und da ist es sehr klar, was wir brauchen. Wir müssen begreifen, dass Impfungen und Testen zwei Seiten der gleichen Medaille ist, denn nur so können wir aus dieser Pandemie heraus. Und zu diesen Teststrategien bedarf es aber auch eine schnellere Umsetzung dieser Teste. Sie haben es ja gerade auch kurz angedeutet. Wir brauchen Schnelltests, die auch regional angeboten werden. Wir brauchen dringend die Selbstteste, die auf den Markt kommen müssen, die noch nicht auf dem Markt sind. Wir müssen auch besser verstehen, wie die mutierten Viren sich verteilen und nicht nur die bekannten mutierten Viren, sondern auch vielleicht noch die unbekannten mutierten Viren. Und wir müssen auch schneller impfen. Es kann nicht sein, dass aber Tausende von Impfdosen herumliegen und nicht verimpft wird. Und da erwarte ich auch, dass hier schneller geimpft wird. Und hier müssen wir die Haus- und Fachärzte, die niedergelassen sind, integrieren. Denn das sind die Ärztinnen und Ärzte, die ihre vulnerablen Patienten kennen und auch gegebenenfalls auch dorthin fahren, wenn diese Menschen auch bettlägerig sind. Und was ich auch jetzt erwarten würde, nämlich jetzt ist die Zeit, darüber sich Gedanken zu machen, aus den Impfzentren noch zusätzlich Impfdistributionszentren zu machen. Das heißt, dass diese Impfzentren auch die Impfstoffe an die niedergelassenen Ärzte dann weitergeben können, damit sie auch ihre Patienten impfen können.
Das
und mit dieser Konzepte können wir die regionalen Stufenpläne dann auch umsetzen, die notwendig sind.
Das waren jetzt mehrere Punkte. Ich gehe nochmal zum Beginn Ihrer Antwort zurück. Dass Testen und Impfen zusammengehören, hat Angela Merkel gerade noch der FAZ gesagt. Wieso sind Sie enttäuscht?
Ja, ich meine, das sage ich als Grundvoraussetzung. Nur das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Jetzt muss umgesetzt werden. Und die Umsetzung ist dann tatsächlich, dass wir eine bundeseinheitliche Teststrategie haben, dass wir auch die Möglichkeit eröffnen, dass diese regionalen Schnelltestzentren auch zur Verfügung stehen. Wir wollen ja alle eigentlich.
Aber das stellt doch keiner in Frage. Das stellt doch niemand in Frage.
Ja, aber wer setzt es denn um?
Wird das mit der Zeit kommen. Angela Merkel hat gesagt, das klappt nicht zum 1. März, aber im Laufe des März würde es dann funktionieren.
Ja, dann schauen wir mal, ob das dann wirklich funktioniert. Es sind so viele Versprechungen gemacht worden und immer wieder gebrochen worden. Und ich erwarte eigentlich Ergebnisse. Und diese Ergebnisse kann ich jetzt noch nicht erkennen.
Lieber etwas vorsichtiger und langsamer öffnen, hat Markus Söder gesagt. Ist das die richtige taktische Anweisung?
Theoretisch ja. Ich bin eigentlich für verantwortungsvolle Öffnungen. Verantwortungsvoll heißt, dass man regional öffnen kann. Man kann nicht überall gleich öffnen. Davon hängt es aber auch ab, ob man öffnen kann, wie hoch die Inzidenzzahlen zwar sind. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber man muss auch verstehen, was diese Inzidenz bedeutet. Und da bedarf es eigentlich einen epidemiologischen Faktor, den wir einbauen müssen. Weil wenn in einer Region beispielsweise eine hohe Inzidenz existiert, aber dadurch begründbar ist, dass da Clusterausbrüche existieren, zum Beispiel in Pflege- oder Altenheimen, ist das nicht so dramatisch als ein diffuses Geschehen. Wir müssen aber auch wissen, sind da mutierte Viren, spielen die denn eine Rolle oder nicht? Oder wir müssen wissen, ob die Getesteten eine hohe oder niedrige Viruslast haben. Das sind alles Parameter, die bisher in den Diskussionen keinen Widerhall gefunden haben, die aber wichtig sind, um auch die Sicherheit der Menschen auch zu gewährleisten. Die Lockerung heißen aber auch nicht, das möchte ich explizit an dieser Stelle sagen, dass man die AHA-Regeln und LA-Regeln außen vor lässt. Das wird es erstmal nicht geben. Die müssen natürlich vorsichtig weiter auch benutzt werden. Nur mit den Testungen und mit den Inzidenzzahlen und mit dem epidemischen Faktor können wir nämlich auch viel besser mit umgehen, um das Risiko niedrig einzuschätzen.
Vor diesem Hintergrund, welche Bereiche könnte man denn öffnen und welche nicht?
Also öffnen kann man, wenn man die Testkonzepte auch umsetzen will, Kitas und Schulen, das läuft ja jetzt bereits an. Da hätte ich aber auch gerne gesehen, dass Lüftungskonzepte vorgeherrscht haben und nicht nur mit Fenster öffnen und CO2-Messungen, aber auch im Einzelhandel und Gastronomien können wir öffnen, wenn wir die Abstandsregeln einhalten, die Frequenz der Besucher einschränken in dem Bereich und dieses vorsichtig machen, regional auch unterschiedlich durchführen.
Trotz steigender Infektionszahlen.
Die Infektionszahlen steigen nicht signifikant. Die sind etwa ein Seitenverlauf seit etwa 5 bis 6 Tagen. Was aber fällt, und das ist etwas ganz Wichtiges auch hier mal auch zu erwähnen, die Zahl der älteren Menschen über 80 ist deutlich gefallen. Das ist ein sehr gutes Zeichen und das wird nicht nur durch die AHA-Regeln erklärbar sein, sondern auch sicherlich durch die Impfkampagne, die jetzt begonnen hatte. Aber was auch gut ist und wichtig ist, mir sehr klar, dass es ein Spätindikator ist, ist die Zahl der auf der Intensivstation liegenden Patienten und die Todesrate. Diese beiden sind signifikant gefallen, mehr als 50%, als es im Januar war. Mhm.
Testen wichtig, haben Sie gesagt. Wenn vermehrt getestet wird, dann werden die Infektionen und wo auch die Inzidenzwerte vermutlich steigen. Was sollte dann daraus folgen?
Das ist relativ klar, das ist eine mathematische Gleichung. Wir haben ja heute eine Dunkelziffer an infizierten Menschen, von denen wir nicht wissen, dass sie infiziert sind. Und wenn man sich nur an die Inzidenzzahl hält, die ich für nicht richtig halte, dann muss man natürlich die Zahlen wieder nach oben korrigieren. Denn diese Anzahl der Infizierten wissen wir heute immer noch nicht. Deswegen heißt es auch Dunkelziffer. Und da bedarf es natürlich der Anpassung. Aber wir setzen uns ja dafür ein, dass die Inzidenzzahl alleine keine ausreichende Aussage gemacht werden kann über das Infektionsgeschehen und auch die Infektionsgefahren, die für die restliche Bevölkerung existiert. Sondern wir möchten gerne noch weitere Faktoren einbauen, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, mit Clusterbildung und mutierten Viren und Alters, also die demografische Situation der Inzidenzen, all das ist natürlich etwas Wichtiges.
Herr Ullmann, Sie haben es eben gesagt, nicht wenige Impfberechtigte weigern sich, mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft zu werden. Was sollte denn mit den Dosen passieren, die am Ende eines Tages in den Zentren übrig bleiben?
Also da erkennt man ja sehr klar, wie katastrophal die Informationskampagne oder die Informationsstrategie der Bundesregierung ist, dass hier keine vernünftige Aufklärung stattgefunden hat.
Die Bundesregierung hat nie gesagt, dass das ein schlechter Impfstoff sei.
Ja, aber auch nicht gesagt, dass es wirklich gut ist. Ja, und auch den Leuten erklärt, warum es auch gut ist. Denn dieser Impfstoff ist gut, hat in den Studien bewiesen, mit Menschen bis 55 Jahren, dass die Inzidenz an Krankheit dramatisch gesenkt werden konnte im Vergleich zum Placebo. Und dass auch diese Information wurde nicht gut kommuniziert, dass die Daten über 55 Jahre noch unzureichend sind, weil die Menschen wurden erst später in diese Studie eingeschlossen. Und jetzt kommen möglicherweise die Daten zusammen. Wir erwarten als Mediziner, dass die Qualität dieser Daten gut sind und ein gutes Ergebnis aufweisen. Die ersten Beobachtungsstudien aus dem Vereinigten Königreich zeigen ja, dass das ja sehr effektiv ist. Und ich gehe da mal von aus, dass dann in der Studie diese Daten nochmal bestätigt werden, weil das ist eine hochwertige Studie, die dann diese Evidenz dann auch aufweist. Nur dann macht es ja auch Sinn, dass alle geimpft werden. Aber Ihre Frage war ja eine andere. Was machen wir mit diesen Dosen? Und da würde ich sagen, dann differenzieren wir doch erst einmal. In den Priorisierungsstufen 1 bis 3 sind auch Menschen unter 65 Jahre. Dann kriegen diese Menschen die AstraZeneca-Impfung und alle, die über 65 Jahre alt sind, kriegen mRNA-Impfstoffe. So wäre es eine pragmatische und eine einfache Lösung. Und ich bin überzeugt, wenn wir die Priorisierungsgruppen so aufmachen, wird es keine Rückstellung geben an Impfstoffen.
Andrew Ullmann, FDP-Gesundheitspolitiker. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen, Herr Heilmann.